Herzlich willkommen zur 16. Folge des Podcasts Actually Why Not? Warum eigentlich nicht von Dassault Systèmes? Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Karrierewege und über ihre Warum eigentlich nicht Momente. Daneben versuchen wir auch gemeinsam den Wert von Vielfalt und Inklusion im jeweiligen Kontext zu beleuchten und zu verstehen, welche Rolle Vielfalt und die Inklusion für unseren Gast spielen. Wie immer habe ich zwei Kolleginnen bei mir, und zwar
Alexandra Rüsserer
als Co-Host
und Stefanie Eibel
für Recherche und Technik. Mein Name ist Judith Wallner, ich bin Host. Nachdem wir zuletzt einen Gast aus der Start-up-Szene bei uns hatten, begrüßen wir heute Frau Pamela Papst in unserem Podcast. Sie ist Deutschlands erste blinde Strafverteidigerin und ist uns aus ihrer Kanzlei in Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Frau Papst.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich darf Sie kurz vorstellen, Frau Papst, und Sie ergänzen und korrigieren mich bitte, sofern was fehlt oder nicht korrekt dargestellt ist. Die Berlinerin Pamela Papst wurde blind mit einer Restsehkraft von 1% auf einem Auge geboren und hat sich schon zu Schulzeiten für Recht und Verbrechen interessiert. Folgerichtig absolvierte sie ein Jurastudium in Berlin. Mit dem zweiten Staatsexamen in der Tasche erfolgte 2007 die Niederlassung als selbstständige Strafverteidigerin und Opferanwältin in ihrer Heimatstadt, später die Ausbildung zur Fachanwältin für Strafrecht. Dann hat sie sich mit einem Rechtsanwaltskollegen zusammengetan. Seit 2013 sind sie als Richterin am Anwaltsgericht in Berlin ernannt. Und das heißt, Sie beurteilen seitdem die beruflichen Verstöße Ihrer Anwaltskolleginnen und Kollegen.
Genau, das ist richtig.
Und 2014 haben Sie eine Autobiografie herausgegeben mit dem Titel Ich sehe das, was ihr nicht seht. Diese Autobiografie hat die ARD-Erfolgsserie Die Heiland, wir sind Anwalt inspiriert. Und Ihre Geschichte inspiriert auch heute noch viele und setzt ein starkes Zeichen für Inklusion und für die Überwindung von Barrieren. Frau Papst, viele Menschen haben Berührungsängste mit blinden Personen, da man Angst hat, etwas falsch zu machen, etwas Falsches zu sagen. So auch wir in unserer Vorbereitung. Was würden Sie denn diesen Menschen und heute auch uns auf dem Weg mitgeben?
Ja, also ich persönlich versuche auch immer, wenn ich Hilfe annehme auf der Straße, den Leuten zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin und ich nehme auch Hilfe an, obwohl ich vielleicht keine brauche. In diesem Moment einfach, um die Menschen auch nicht abzustoßen oder zu verschrecken, und gehe damit immer sehr vorsichtig um, weil ich immer denke, jeder, der sich jetzt durchgerungen hat, mir zu helfen, soll jetzt auch ein positives Erlebnis haben.
Das ist sehr freundlich, da sind Sie sehr freundlich mit Ihren Mitmenschen. Gibt es denn so einen idealen, einen optimalen Weg oder eine Art und Weise, wie man dann auf Sie zugehen könnte, sollte?
Ich denke, die Menschen sollten einfach fragen. Also sollten fragen, kann ich Ihnen helfen? Wo möchten Sie denn hin? Und dann sagt man schon, ob man Hilfe möchte oder ob man keine Hilfe möchte. Also nicht so gut wäre, sich einfach auf die Person zu stürzen und sie einfach irgendwie mit in die Bahn zu zerren, weil vielleicht will man ja gar nicht da einsteigen oder so.
Ja, das sollte man vermeiden. Das ist das Stichwort, die richtige Bahn zu nehmen. Das nehme ich jetzt mal als Brücke zu Ihrem Lebensweg. Denn wie ich vorhin in der Einleitung kurz gesagt habe, haben Sie ja einen fantastischen Karriereweg gemacht und sicherlich viele Hürden, die Ihnen begegnet sind, erfolgreich überwunden, um heute an dem Punkt zu stehen, an den Punkt zu kommen, was Ihre aktuelle Position, Bekanntheit und Ihr Auftreten auch in der Öffentlichkeit zeigt. Was hat Sie denn überhaupt dazu bewegt, Anwältin zu werden, und warum ausgerechnet Strafrecht?
Also das habe ich auch in meiner Biografie gesagt. Ich bin mit 11 Jahren das erste Mal beim Rechtsanwalt gewesen, mit meiner Mutter zusammen. Und es hat mich so beeindruckt, wie dieser Mensch geredet hat, welche Wörter er benutzt hat, so dass ich gesagt habe, so wie dieser Mensch redet, so möchte ich auch gerne sprechen können. Und das war eigentlich so die Initialzündung dafür. Also die Sprache hat mich einfach immer sehr begeistert und sehr fasziniert. Und Strafrecht ist es schon immer gewesen, weil ich einfach den Krimi lebendig werden lassen wollte.
Darüber werden wir später ja noch mehr erfahren. Vielen Dank für die erste Antwort, Frau Papst, dazu. Was war auf Ihrem Karriereweg vielleicht die größte Überraschung? Was lief am
Also ich würde
unerwartetesten?
sagen, die größte Überraschung war eigentlich, wenn ich dann das erste Mal im Gefängnis war, auch zu erleben, dass die Gefangenen eben nicht nur meine fachliche Kompetenz schätzen, sondern dass ich ihnen aufgrund meiner Behinderung auch ein gutes Vorbild sein konnte. Also ich hatte einen Inhaftierten, der hat halt gesagt, meine Behinderung, die bleibt halt ein Leben lang. Und seine Behinderung, also das Eingesperrtsein, meinte er damit, das kann man halt überwinden. Und das hat ihm so viel Antrieb und Ansporn gegeben, dass er studiert hat, dass er diese 14,5 Jahre durchgestanden hat in Haft. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass ich den Menschen noch mehr so mit auf den Weg geben kann.
Wow.
Liebe Frau Papst, wie sind Sie mit Rückschlägen umgegangen?
Also in meinem Leben gab es natürlich auch Rückschläge, Gott sei Dank nicht so viele. Also es gab insbesondere ein Mobbing in der Schule, was ich jetzt durchaus noch als Rückschlag auch bezeichnen würde. Und das Examen, ich habe ein gutes Examen gemacht, aber ich hätte halt gerne noch ein bisschen besseres Examen gemacht. Und damals gab es halt keine Möglichkeit, in die Justiz eingestellt zu werden. Und das war eigentlich so damals der größte Rückschlag meines Lebens, wo ich sehr traurig war, wo ich gedacht habe, das hat sich alles nicht gelohnt und es war alles umsonst. Das stimmt natürlich nicht. Aber da war ich doch viele Tage und Wochen sehr traurig.
Und was haben Sie dann daraus für sich abgeleitet?
Naja, die kleinste gemeinsame Schnittmenge war halt das Strafrecht. Und wenn ich halt nicht Richterin werde oder Staatsanwältin, dann war halt klar, dann werde ich halt Strafverteidigerin. Aber ich bin sehr glücklich mit meinem Job. Soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob das jetzt so das Letzte war, was jetzt noch übrig war oder so. Also auf gar keinen Fall.
Es war nicht der schlechteste Plan B.
Nein, auf keinen Fall.
Frau Papst, was war Ihr prägendster Warum eigentlich nicht Moment? So heißt ja unser Podcast, daher stellen wir diese Frage allen Gästen.
Tja, also mit dem Warum eigentlich nicht, das finde ich jetzt schwierig, aber der prägendste Moment, also war vielleicht wirklich, wo ich halt damals das erste Mal im Kriminalgericht war und wo ich wirklich an dem Tag eigentlich den Entschluss gefasst habe, da möchte ich hin, da möchte ich arbeiten, genau in diesem Gebäude. Und das war wirklich eigentlich so ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben, kann man sagen. Es war am 19.07.1994.
Wow, ja, wenn Sie sich so gut daran erinnern, das gilt absolut als Warum eigentlich nicht, Moment im Sinne unseres Podcasts. Im Gegensatz zu Ihren sehenden Kolleginnen und Kollegen, würden wir gerne wissen, Frau Papst, welche Nachteile, aber auch welche Vorteile machen Sie für sich aus als blinde Strafverteidigerin?
Also ich persönlich behaupte ja, es gibt gar keine Nachteile. Andere Kollegen, die sehend sind, die denken wahrscheinlich, dass das nicht gute Sehen halt ein Nachteil wäre. Finde ich persönlich aber nicht. Der größte Vorteil, glaube ich, ist, dass man einfach sehr fokussiert auf die Menschen sein kann, dass man ihnen sehr gut zuhören kann, weil man eben nicht abgelenkt wird und dass man auch sehr empathisch sein kann. Also ich persönlich halte mich für einen sehr empathischen Menschen. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Vorteil. Und die Menschen haben auch einfach großes Vertrauen, weil sie halt eben auch sagen, wenn man trotz dieser Behinderung dieses Studium geschafft hat und dieses Examen geschafft hat und so tätig ist, wie ich jetzt bin in ganz Deutschland, dann sagen die schon, Mensch, wenn ich so eine starke Anwältin an meiner Seite habe, dann wird das schon alles gut werden.
Ganz kurz, interessiert mich hier noch als absolute Laie, aber als großer Krimi-Fan. Ich schaue für mein Leben gern Krimis an, Krimiserien, und da denke ich mir immer, am Augenzucken wird erkannt, ob er oder sie jetzt lügt oder wer am Ende tatsächlich der Täter oder die Täterin war. Kann das kompensiert werden, beziehungsweise stimmt das überhaupt oder ist nicht die Stimme dann vielleicht ein
Also
Merkmal?
grundsätzlich gibt es das tatsächlich. Also ich kenne auch privat Menschen, die sich von Berufs wegen mit Mimik, Gestik befassen. Da ist schon was dran. Also das ist schon so, dass man an der Stellung der Augen, an dem Faltenwurf und so weiter halt Dinge ablesen kann. Das stimmt. Das sehe ich natürlich nicht. So dass ich halt tatsächlich nur die Stimme halt habe. Und ich persönlich finde, dass man sehr viel an der Stimme hören kann oder lesen kann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein Lügendetektor wäre. Also es Leute, die sehr, sehr gut lügen, das kann man dann auch nicht herausfinden. Also ich weiß von einer konkreten Person, die gelogen hat, wo ich es nicht gedacht hätte.
Frau Papst, Sie arbeiten in Ihrem Job mit teilweise schwer kriminellen Mandanten und Mandantinnen zusammen. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Es würde mich auch interessieren aus psychologischer Sicht.
Na klar, also die meisten Menschen denken, dass Menschen, die getötet haben oder Menschen, die vergewaltigt haben oder Menschen, die Kindern was angetan haben, dass die so im persönlichen Kontakt unheimlich sein müssten oder gefährlich erscheinen müssten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die allermeisten Mandanten von uns sehr sympathische Menschen sind, wo sie niemals auf die Idee kommen würden, dass sie sowas getan haben. Und also da kann man überhaupt nicht so sagen, dass man von ihrem Verhalten uns gegenüber auf ihre Tat schließen kann.
Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass es mich richtig interessieren würde, ob aus psychologischer Sicht, ob Sie jemals Angst hatten.
Ich hatte durchaus auch schon Angst. Allerdings ist es so, dass ich ja eigentlich diejenige bin, die ja positiv besetzt ist. Also ich bin ja die, die den Menschen eigentlich ja helfen soll. Und solange wie wir zusammen sind, gelingt das eigentlich auch sehr gut. Aber wenn die Menschen zum Beispiel unter Medikamenten sind oder ihnen halt gerade die Medikamente fehlen, die sie brauchen, oder wenn sie halt wirklich schwerwiegende psychische Erkrankungen haben, also Stimmen hören zum Beispiel oder sonst Verfolgungswahn haben, dann kann es natürlich schon sein, dass sie auch anders reagieren, dass sie rumlaufen im Raum, dass sie laut werden, dass sie einen beschimpfen. Das habe ich schon erlebt. Aber ich hatte jetzt persönlich eigentlich keine Angst in dem Moment, weil ich dann rausgegangen bin, auch aus der Situation, das Zimmer verlassen habe oder hinter einer Glasscheibe gewesen bin und einfach auch gewusst habe, dass sich das eigentlich nicht auf mich bezieht.
Da gehört aber auch viel Erfahrung, Ruhe, Selbstsicherheit dazu. Das kommt sicherlich auch
Klar.
erst mit der
Ich habe
Zeit.
da auch immer Vertrauen darin, dass alles gut geht. Also wenn ich jetzt wirklich geschlagen werden würde oder sowas, dann weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht so ein Grundvertrauen noch kaputt gehen würde. Aber so grundsätzlich gehe ich immer vom Positiven aus. Ja. Aber natürlich ist man vorsichtig.
Wie gestalten Sie Ihren Arbeitstag als blinde Rechtsanwältin?
Also mein Arbeitstag ist natürlich geprägt dadurch, dass ich meinen Beruf nur ausüben kann, wenn ich andere Menschen um mich habe, die mir helfen. Also wenn ich Termine habe außerhalb von Berlin, dann muss ich halt immer eine Reisebegleitung mitnehmen. Wenn ich Termine in Berlin habe, dann ist es halt sehr unterschiedlich. Es gibt Gerichte, da gehe ich alleine hin. Es gibt andere Gerichte, da nehme ich eine Begleitung mit. Und im Büro selbst wird mir halt alles vorgelesen. Die ganze Post wird mir vorgelesen. Teilweise werden Dokumente eingescannt. Diese Dokumente lese ich dann am Computer. Das heißt, der Computer liest mir die dann vor und ich kann dann am Computer auf diese Dokumente antworten. Also ich schreibe all meine Schriftstücke selbst an diesem sprechenden Computer.
An dieser Stelle passt es inhaltlich sehr gut, die Frage von unserem letzten Gast an Sie weiterzureichen, Frau Papst. Unser letzter Gast war Dr. Florian Dötzer. Er ist ein Unternehmer aus der Münchner Start-up-Szene, hat selbst einige Start-ups bereits gegründet, auch in Asien beispielsweise, ist seit einigen Jahren wieder zurück in Deutschland, in München und ist da, ja, ich sage es mal vereinfacht gesagt, als Mentor in der Start-up-Szene tätig. Und seine Frage ist die folgende.
Liebe Frau Papst, mich würde interessieren, welche Chancen Sie sehen mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, um auch Inklusion zu fördern, gerade auch in Ihrem Bereich, im Bereich der Rechtswissenschaften.
Also ich persönlich würde es jetzt gar nicht so sehr nur auf die Rechtswissenschaften beziehen. Also bei mir kommt eigentlich bei KI halt eher diese Assoziation, dass man sich eben heutzutage dann Bilder beschreiben lassen kann, Situationen beschreiben lassen kann. Also es gibt jetzt auch Technologie, wo man quasi mit einer Brille und einem Handy die Möglichkeit hat, einfach sich von einer KI sagen zu lassen, was man sieht, was man vor sich sieht. Ob da ein Markt ist oder was auf einem Bild abgebildet ist. Und das ist etwas, das nimmt stetig zu. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich sehe jetzt die KI jetzt weniger darin, jetzt mir von der KI irgendwelche tollen Plädoyers schreiben zu lassen oder so. Also da würde ich jetzt doch eher auf das vertrauen, was ich so im Kopf habe oder was ich in der Sitzung gehört habe. Also ich sehe es jetzt weniger als Textverfassungsinstrument, als vielmehr als Instrument, was mir halt einfach konkrete Situationen beschreiben kann und die Anwesenheit halt einer Person ersetzen kann.
Was war denn bisher einer der Fälle oder vielleicht der Fall, den Sie betreut haben, den Sie als den interessantesten bezeichnen und warum?
Also wenn man Strafrecht gerne macht und es wirklich, wirklich von Herzen gerne macht, dann wartet man eigentlich immer auf seinen ersten leibhaftigen Mörder. Und den habe ich sozusagen seit 2 Wochen. Und auch ein sehr sympathischer, angenehmer Mensch. Eigentlich auch eher bedauernswert, muss man sagen. Und dieses Verfahren macht halt sehr viel Spaß, weil auch einige ja, Unkorrektheiten auch der Ermittlungsbehörden passiert sind, was sehr traurig ist, finde ich immer, wenn sowas passiert. Und das ist natürlich gerade unglaublich interessant. Wobei ich sagen muss, dass in meiner Ausbildung eigentlich mein rechtlich interessantester Fall war, dass ein Arzt sich selbst angezeigt hat. Der hat in einer Kinderwunschpraxis gearbeitet. Und dann ging es halt darum, inwieweit halt im Reagenzglas erzeugte Embryonen vernichtet werden dürfen, wenn sich herausstellt, dass behinderte Kinder geboren werden könnten. Und das war halt rechtlich für mich extrem interessant. Da gab es verschiedene Gesetzesvorhaben und die sind immer wieder im Bundestag gescheitert. Und erst letztendlich, nachdem ich dann an der Sache dran war, ist im Bundestag dann endlich mal dieses Gesetz entsprechend dann auch geändert worden. Also man hat quasi auch Rechtsgeschichte geschrieben.
Dann kommen wir schon zur Erfolgsserie in der ARD. Die Heiland, wir sind Anwalt, läuft seit einigen Jahren. Ich weiß nicht, gibt auch schon mehrere Staffeln, wenn ich richtig.
Seit 2017. Wir sind jetzt dann in der 5. Staffel.
Und Sie, Frau Papst, waren und sind nach wie vor die Inspiration dafür. Wie kam es dazu?
Ich bin die echte Romy Heiland. Meine Biografie ist eigentlich die Inspiration gewesen dann für diese Serie. Der RBB hier in Berlin, die hatten ja Liebling Kreuzberg in den 80er Jahren und das war halt die letzte Abendserie von SFB, also vom Sender Freies Berlin. Und die wollten halt unheimlich gern wieder eine Abendserie haben. Und als dann mein Buch herauskam, gab es Gespräche eben über die Verwertungsrechte auch. Und da hat dann der RBB gesagt, sie würden halt sehr gerne eine Serie daraus machen.
Dann sind Sie als Anwältin da ja auch versiert, genug, wie man sowas verhandelt, sicherlich.
Eigentlich nicht wirklich, weil ich bin ja keine Medienrechtlerin. Aber ich bin halt zum einen dafür verantwortlich, denen halt juristisch eben zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und da passieren noch viele Dinge, wo ich manchmal selber erstmal nachschlagen muss, weil die lassen sich dann was ganz Tolles einfallen, was ich noch nie hatte in meinem Leben. Und ich sage dann, meine Güte, liebe Leute, was ist denn da wieder eingefallen? Und dann muss man das eben recherchieren auch und nachfragen. Und ansonsten bin ich natürlich für die blindenspezifischen Fragen halt zuständig. Ich coache halt meine Schauspielerin. Oder nehme halt auch andere Schauspieler mit ins Gericht zum Beispiel oder auch die Assistentin, die war dann mehrere Male auch mit mir als Assistentin wirklich richtig unterwegs, hat genau das in der Realität gemacht, was sie auch da tun würde. Das hat ihr natürlich auch super viel Spaß gemacht.
Sie haben es eben gesagt, Frau Papst, der Ausschlag dazu kam durch die Veröffentlichung Ihrer Autobiografie mit dem tollen Titel Ich sehe das, was ihr nicht seht. Wenn ich nachfragen darf, was sehen Sie, was sehen die Personen nicht sehen?
Also ich glaube, es geht da jetzt weniger so um übersinnliche Fähigkeiten oder so, sondern es geht halt darum, dass man die Welt einfach mit anderen Augen sieht, dass man einfach auf andere Dinge achtet, dass man mehr zuhört vielleicht, dass man was anderes riecht, was anderes schmeckt, dass sehende Menschen einfach sehen, aber vieles auch nicht sehen, weil einfach so eine Reizüberflutung auch stattfindet, auch eine optische Reizüberflutung.
Wir haben auch für Sie, Frau Papst, eine Schätzfrage vorbereitet. Da muss auch jeder Gast bei uns durch. Und zwar geht es heute um den Gender Pay Gap, also um den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen in der Anwaltschaft. Folgende Frage: Wie hoch schätzen Sie den sogenannten Gender Pay Gap für das Jahr 2023 in der Anwaltschaft ein? Also wie viel Prozent?
Tja, also ich glaube, dass Frauen 40% weniger bekommen als die Männer.
Da sind Sie pessimistischer als die Realität. Und das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, Es sind aber immer noch 23,3%, die Frauen bei einer
Es geht
Vollzeit.
ja in die richtige Richtung, in meiner Schätzung.
Es geht in die richtige Richtung, in der Tat, das ist wirklich signifikant. Und zwar berufen wir uns hier auf eine Untersuchung, welche die Bundesrechtsanwaltskammer in Auftrag gegeben hat. Und die hat eben den Gender Pay Gap gemessen zwischen Vollzeitarbeitenden, Angestellten, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.
Ja, scheint mir auch der richtige Bezugspunkt zu sein.
Also da ist auch in der Anwaltschaft noch einiges zu tun. Das betrifft nicht nur Unternehmen aus der Industrie, sondern auch die Juristenbranche. Jetzt sind wir schon mittendrin in unserem dritten Kapitel, welches sich mit dem Wert von Vielfalt und Inklusion beschäftigt. Da auch direkt die Frage an Sie, Frau Pabst, welche Rolle spielt denn Vielfalt und Inklusion in der Anwaltschaft?
Also ich glaube, dass es nicht viele behinderte Rechtsanwälte zum Beispiel gibt. Ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, dass manche, die es verstecken können, es auch verstecken, weil sie denken, dass es eben bei dem Mandanten nicht gut ankommt. Das kann ich nicht. Also meine Behinderung kann man im Grunde nicht verstecken. Wobei ich auch schon Mandanten hatte, die nicht gemerkt haben, dass ich eine Sehbehinderung habe, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber auch das ist schon passiert. Und ansonsten Vielfalt betrifft natürlich auch ja, kulturelle Herkunft, denke ich, also verschiedene Nationalitäten. Ich glaube, da gibt es einiges. Es gibt in Berlin auch viele türkische Kolleginnen, arabische Kollegen, polnische Kollegen, im Ausländerrecht vielleicht sogar noch mehr als jetzt im Strafrecht, weil es ja auch ganz praktisch ist wegen der Sprachbarriere. Ansonsten über sonstige Dinge wie, weiß nicht, sexuelle Ausrichtung oder so, ist mir jetzt nichts bekannt. Das wird jetzt ja auch jetzt nicht so vor sich hergetragen, denke ich jetzt mal. Und es geht aus meiner Sicht auch nicht wirklich jemandem richtig was an. Ich glaube schon, dass die Anwaltschaft auf der einen Seite recht bunt ist, aber auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es bei bestimmten Kanzleien halt nicht der richtige Ort ist für Individualität, Diversität und so weiter. Also ich glaube, dass ich bei bestimmten Großkanzleien auch keine Chance hätte aufgrund der Sehbehinderung.
Vielleicht ein Unterschied tatsächlich, Großkanzleien und selbstständige Anwälte oder kleine Kanzleigemeinschaften.
Ja, ich glaube, als Selbstständiger kann man im Grunde alles machen. Also auch wenn man als Mann mit Frauenkleidern rumläuft oder so, ich glaube, das ist alles möglich. Ist ja auch die Frage, in welcher Community man sich bewegt. Ob man sich als behinderter Mensch jetzt nur in der Behinderten-Community bewegt, nur behinderte Menschen zum Beispiel berät, oder wie ich halt eigentlich fast gar nicht. Oder ob man sich jetzt aufgrund der sexuellen Ausrichtung zum Beispiel halt gerade für diese Menschen halt einsetzt, was ja auch toll sein kann, weil die sich dann auch freuen, zu seinesgleichen quasi zu gehen und so weiter. Also das kann ja alles Vor- und Nachteile haben.
Wir befassen uns bei uns in der Firma und ich weiß das natürlich auch von vielen anderen Unternehmen viel mit dem Thema Vielfalt und sind sehr darauf erpicht, auch die Teams schlichtweg so vielfältig wie möglich zu gestalten. Haben bei uns aber in der Tech-Branche starken Männerüberhang, also schon mal allein geschlechtsmäßig sieht es da mit der Vielfalt noch etwas mager aus, aber es verbessert sich so langsam und wir haben natürlich auch erkannt, dadurch, dass wir ja viel mit Kunden zusammenarbeiten und dass, wenn wir unsere Kunden und unseren Markt richtig bedienen wollen, funktioniert das nur, wenn wir selber eine möglichst vielfältige Mannschaft, Teams, wenn wir möglichst vielfältig selbst aufgestellt sind. Und das ist vermutlich, zumindest in den kleineren Strukturen bei den Anwälten, wie Sie sagen, ja, sehr ähnlich.
Das denke ich auch, ja.
Da haben wir mal eine Parallele identifiziert. Wir fragen unsere Gäste auch immer nach ihren bisherigen Vorgesetzten und versuchen da eine Statistik daraus abzuleiten, absolut unwissenschaftlich aufgesetzt. Aber wir fragen in der Regel, wie viele Vorgesetzte es bislang in der eigenen Karriere gab, wie viele davon Frauen waren, wie viele davon älter war als unser Gast jeweils selbst. Jetzt haben Sie kaum Vorgesetzten im klassischen Sinne gehabt, aber ich glaube, Sie haben sich darüber auch Gedanken gemacht, welche Parallele man da ziehen könnte.
Ja, ich habe mir halt überlegt, so welche Menschen haben mich halt so geprägt oder begleitet in meinem Leben. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich von frühester Kindheit eigentlich immer mit vielen Frauen zu tun, die jetzt nicht so, ja, lieb und feminin waren, sondern eher ein bisschen herrisch und mich da schon eher so ein bisschen auf den richtigen Weg gestupst haben. Also meine Kindergärtnerin, die war jetzt auch nicht so eine zum Knuddeln. Und meine Ambulanzlehrerin, die mir Blindenschrift beigebracht hat, die war jetzt auch eher ein bisschen herberer Typ. Und meine Busfahrerin, die mich morgens zur Schule gefahren hat, die war auch eher ein bisschen männlicherer Typ. Also ich hatte eigentlich immer viele Menschen so um mich herum, die ja mich gefördert haben, aber eben jetzt auch nicht unbedingt so mit einem Wattebäuschen getätschelt haben.
Also tendenziell viele Frauen, das hören wir oft anders, wenn wir über diese vorgesetzten und
Das
klassischen
stimmt.
Hierarchien sprechen, da sind es doch noch oft die männlichen Vorgesetzten. Viele Frauen, aber die buschikosen Typen hören wir
Ja.
raus. Sehr
Hat ja
schön.
nicht geschadet, aber es hat auch einige Tränen gekostet.
Und abgehärtet.
Auf jeden Fall.
Frau Papst, welche Initiativen müssen konkret ergriffen werden, um die Anwaltschaft inklusiver für sehbehinderte und blinde Menschen zu gestalten? Und arbeiten Sie sogar mit einer speziellen Organisation zusammen?
Also was mich zum Thema Anwaltschaft und Inklusion eigentlich am meisten beschäftigt, ist die Tatsache, dass wir Rechtsanwälte ja verpflichtet sind, seit einigen Jahren das besondere elektronische Anwaltspostfach zu benutzen. Das bedeutet, wir können also bei Gerichten nur noch auf elektronischem Weg Schriftstücke einreichen. Und auch wenn die Rechtsanwaltskammer und die Bundesrechtsanwaltskammer behauptet, das sei barrierefrei, also ließe sich für blinde Menschen problemlos nutzen, muss ich hier wirklich ganz klar und deutlich sagen, das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach eine Lüge. Es lässt sich nicht benutzen. Es lässt sich nicht von mir nur nicht benutzen. Es lässt sich auch von allen anderen blinden Juristen nicht benutzen. Und es ist eine absolute Unverschämtheit, dass wir verpflichtet werden, das zu benutzen. Und es ist nicht barrierefrei.
Das ist ein klares Statement. Vielen Dank. Wir hoffen, dass das möglichst viele Verantwortliche auch hören werden.
Also grundsätzlich ist das Absenden von E-Mails und so überhaupt gar kein Problem. Also ich arbeite jeden Tag mit dem Computer und ohne den Computer geht es auch gar nicht. Aber es ist wirklich eigentlich nicht schön und auch sehr respektlos. Da wird viel Geld investiert für irgendwelche IT-Spezialisten und jeder Zehntklässler kann barrierefreier das verfassen als diese hochbezahlten Leute, die das gemacht haben.
Kritik muss auch erlaubt sein.
Ja,
Klares
ich bin
Statement.
sonst nicht so ein kritischer Mensch, aber wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich das auch.
Jetzt sind Sie ja als Strafverteidigerin tätig. Sie sind nebenbei, wie vorhin vorbestellt, Richterin wie heißt das Gericht?
Anwaltsgericht in Berlin.
Am Berliner Anwaltsgericht, ganz genau. Sie sind nach wie vor involviert in die Begleitung, sage ich mal, der Serie Die Heiland, wir sind Anwalt. Und Sie haben schon wieder ein Buch geschrieben.
Ja, also schon wieder. Es gibt es schon eine ganze Zeit lang, aber jetzt kann es quasi endlich sozusagen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ich habe einen Justizroman geschrieben, einen Krimi, einen Justizroman über einen Rechtsanwalt, der ein Doppelleben geführt hat. Und dieser Roman heißt Zwei Leben, die Strafsache Wilhelm Schweiger. Und diesen Roman hat der Berliner Radiomoderator Ingo Hoppe eingelesen für Audible. Und Ende des Jahres gehe ich davon aus, dass wir den dann dort online stellen können.
Großartig. Liegt dem mal so unter uns, Frau Papst,
So ganz unter uns.
ganz unter uns, liegt dem denn ein echter Fall zugrunde?
Nein, also es liegt ihm kein echter Fall zugrunde, aber es liegen ihm natürlich meine Erfahrungen, meine Eindrücke halt in der Justiz zugrunde. Sonst könnte man das auch gar nicht so schreiben. Das sehe ich an unseren Drehbuchschreibern immer, dass sie da noch viel Unterstützung und Input benötigen, weil das doch sehr amerikanisiert ist, was die dann da erstmal verfassen. Und ich habe es dann gleich so geschrieben, wie es bei uns zugeht im Gericht. Mit viel Liebe und Herzblut für mein Kriminalgericht.
Frau Papst, wir sind schon am Schluss unseres Podcasts. Haben wir etwas vergessen, was Sie uns noch mitteilen wollten?
Ich denke, also unglaublich wichtig ist halt für Inklusion, dass einfach auch Geräte, technische Geräte einfach weiter nutzbar sind. Weil es gibt immer wieder die Situation, dass Haushaltsgeräte zum Beispiel gar keine Knöpfe mehr haben. Wenn sie einen Herd haben, der keine Knöpfe mehr hat, und eine Waschmaschine, die keine Knöpfe mehr hat, was wollen sie dann machen? Auch zum Beispiel mein Getränkelieferant bietet seit einigen Wochen keine nutzbare App mehr an oder keine nutzbare Internetseite mehr an. Das heißt, bei diesem Getränkelieferanten kann ich seit einigen Wochen keine Getränke mehr bestellen.
Das klingt nachvollziehbar, macht etwas nachdenklich, muss ich sagen, wenn man sich da hineinversetzt. Ich danke Ihnen für die Ergänzung, Frau Papst, und danke Ihnen auf jeden Fall dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zu unterhalten. Es war ein sehr erfrischendes Gespräch. Ich werde die Serie jetzt mit einem anderen Insight, künftig anschauen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Viele weitere Bücher freuen uns drauf, dass wir da noch mehr von Ihnen hören, lesen, sehen werden, und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank, Frau Papst.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank meinerseits auch.
Sehr gern.